Hi und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Dustin und Andy und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist, Drummer und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Und heute haben wir in dieser Podcast-Folge mal wieder eine Rhythmusgruppenanalyse für euch. Yeah. Wir haben auch wieder keine Kosten und Mühen gescheut und ein paar Audiobeispiele für euch eingespielt. Die Patrons sehen das natürlich auch wieder als Videobeispiel. Ihr habt jetzt übrigens auch die Einzeltracks nochmal von der Blues Brothers Rosengruppenanalyse. Aber heute geht es um eine unbekannte Band namens...
Die VW Beatles.
Die Beatles, genau.
Genau, wir müssen jetzt hier ganz viele Disclaimer vorab, glaube ich, noch aussprechen, weil ich befürchte, wir betreten geheiligten Boden.
Vermintes Gelände, ja.
Ja, genau. Das hast du jetzt gesagt. Toll, jetzt kriegen wir keine Klicks und Aufrufe. Wir sind jetzt bestimmt vom Algorithmus direkt blockiert. Ja, was geht bei dir? How is life in Ruhrgebiet West?
Also ich liebe es, dass es jetzt warm geworden ist. Mein Handy hat mich zwar gerade direkt mal wieder mit einer amtlichen Unwetterwarnung vor der Hitzekatastrophe gewarnt, aber ich finde jetzt, also über 30 Grad darf es für mich um diese Jahreszeit auch mal sein. Also
ich liebe es auch. Ja,
ich blühe ein bisschen auf. Ich fand das jetzt die letzten Wochen mit dem Regen und irgendwie 17 Grad ein bisschen nervig.
Ja, bin ich ganz bei dir. Wird sich vielleicht irgendwann im Laufe meines Lebens dann mal ändern, wenn mein Körper das nicht mehr so gut mitmacht. Kann ja mal irgendwann passieren, aber grundsätzlich kann es für mich eigentlich, wenn wir mal die Woche vor Weihnachten und die Woche nach Weihnachten rausnehmen, also die zwei Wochen, da darf es gern kalt und schmuddelig sein, finde ich voll in Ordnung, aber danach hätte ich im Grunde genommen eigentlich am liebsten immer so LA-Wetter, also ja. T-Shirt, ich will keine Jacke tragen und genau, ich freue mich auch schon aufs Wochenende, ich spiele am Samstag, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch Karten gibt, also falls es noch Karten gibt, achso, es wird ja jetzt eher am Sonntag, egal.
Wirst du gespielt haben.
Genau. Falls es noch Karten gegeben hat, werde ich auch noch gespielt haben, unabhängig davon, im Scala in Leverkusen. Und werde ich dann wahrscheinlich bei der nächsten Folge erzählen, wie es so gelaufen ist. Ich helfe aus bei All About Joel und da freue ich mich schon total drauf. Genau, das am Samstag und ansonsten glaube ich, wenn ich in den Familienkalender gucke, ist für Sonntag schon Familiengrillen eingeplant.
Da habe ich Fußballturnier mit Matti, genau.
Kann er denn spielen?
Ja, genau. Ja, es ist ja nichts gebrochen, der Ultraschall des Fingers und wir haben jetzt ein bisschen was drum gemacht gestern im Krankenhaus. Aber ich denke mal, das ist eine fette Prellung. Aber wir hatten heute harte Diskussionen, ob man jetzt damit die Fußballpause, weil die Klasse hat einmal in der Woche quasi den Teil des Schulhofs, wo der Fußballplatz ist. Mhm. Und heute ist Fußballpause und ich habe eine heiße Diskussion, dass Fußballpause heute mal ausfällt, weil es extrem doof wäre, wenn der nochmal umknickt, der Finger, wenn dann Ball gegenkommt.
Ja.
Aber ich hoffe, bis Sonntag geht das wieder. Genau.
Ja, okay, alles klar. Ja.
Genau, ja, wenn Sonntag ist, werde ich am Freitag bei Dülmen Beach, einer schönen Veranstaltung auf dem Marktplatz, ein bisschen Coverrock gespielt haben. Genau. Aber ich sehe da was im Bild. Wie sind denn deine neuen In-Ears eigentlich?
Ach, ganz fantastisch.
Er hat sich am gleichen Tag doch noch in die Straße getraut. Er hat schon Podcast gehört.
Ja, das wird es gewesen sein. Ich habe wirklich damit gerechnet, als ich diese Versandbenachrichtigung bekommen habe, dass UPS es bringt, habe ich quasi weil es war wirklich die letzten 3-4 Male, unabhängig davon, ob das ein großes oder ein kleines Paket, weil die UPS-Fahrzeuge sind ja alle immer eher ein bisschen größer und bulliger. Diese Standard-UPS-Fahrzeuge, sind die wirklich manchmal 8, 9, manchmal 10 Werktage. Jedes Mal habe ich eine Benachrichtigung gekriegt, heute kommt er wirklich. Ich habe den schon 2 Wochen lang mit meinen In-Ears irgendwie durchs Ruhrgebiet fahren sehen. Und dass es dann wirklich pünktlich an dem Tag genauso kam, das war hat sich ganz toll angefühlt, weil ich habe am Samstag mit Reboot gespielt, so eine Firmenfeier. Und das war total super, weil der Techniker, den wir da hatten, der war cool. Und der hatte so einen Wingpult, da kenne ich mich natürlich sehr, sehr, sehr gut aus. Haben wir auch mit Times Like These. Das heißt, wir konnten unser Monitoring schön selber machen. Und wenn man Wing hat, hat man immer genug Wege. Das heißt, es gibt natürlich Stereo in ihr. Und wir hatten genug Zeit. Und das Wetter war nett. Und war einfach eine perfekte Testumgebung, mal zu gucken, was die Hörer dann so in der echten Anwendung irgendwie machen. Und das Erste, was mir direkt sehr positiv aufgefallen ist, und dann auch erschreckend ist, wie sehr man sich dann an nicht mehr so gute Bedingungen auch adaptiert und gewöhnt. die sind ja wieder richtig dicht. Ich hatte ja auf der rechten Seite, merkte ich das natürlich, dass der nicht mehr so richtig dicht abschließt, aber das ist, ich habe die reingemacht, als sie ankamen, und dachte so, allein. Das war wirklich schön. Und genau, und klingen fantastisch, sind super verarbeitet, sehen nett aus. Es ist eine, also wirklich eine Freude. Und das ist natürlich immer so, wenn sich so voll maßangefertigte Indies machen lässt, das ist natürlich immer eher eine empfindliche Investition, wo man denkt so, oh, ja. Ne? Und das ist auch so, dann ist das so, also ja, ich das ist natürlich toll und das fühlt sich jetzt auch toll an. Aber es ist trotzdem, es ist so ein kleines Ding und es ist so viel Holz, also Geld, und so dann so, oh, boah, was man für die Kohle auch so cool, richtig cooles Zeug kaufen könnte, so, ne? Aber das relativiert sich natürlich sehr schnell, weil ich trage die Teile mindestens mal an 6 Tagen pro Woche.
Ja.
Und freue mich über die wirklich jedes Mal.
Was ja auch so brutal ist, ist einfach die Marktvielfalt. Ne? Du bist ja, du stehst da so, ich habe das so oft, dass Schüler fragen, ne? Und habe dann irgendwann mal eine riesen Facebook-Umfrage gemacht und in der Community haben wir da schon drüber gesprochen.
Ja.
Und ich bin ja auch in Köln gewesen, wie du, ne? Und habe am Ende des Tages mich aber einfach auf das Urteil vom Kollegen Klaus Fischer, mit dem ich vorher gesprochen hatte, verlassen, weil der Klaus meinte, oh, ich war da irgendwie, ich glaube, mit der Kelly Family vorher auf einer größeren Tour und hatte alle Modelle dabei und habe halt dann dieses genommen, weil so viel muss ich von den, also ich brauche gar keine 17 Wege, so viel will ich von den anderen gar nicht hören, so ungefähr.
Ja.
Und genau, dann habe ich einfach das gleiche Modell am Ende genommen, weil du sitzt dann da, probierst die alle durch und gegenüber meinen alten, die ich vorher hatte, klang das alles wie die Neuerfindung quasi, ne, der Welt.
Ja,
und genau. Und ich habe aber auch da keinen Euro. Das Gute ist, wenn man dann einmal was Vernünftiges hat, denkst du auch nie wieder drüber nach. Ne? Besser als sich dann so hoch zu testen und am Ende hast du genauso viel Geld ausgegeben, weil du halt dann erst beim 3., 4. Modell zufrieden warst, wenn du erstmal günstig anfängst. So, ne?
Mir war schon klar, in welche Richtung das bei mir geht. Wusste schon, ich werde zwischen diesen beiden Hörern das machen, aber es ist eher so dieses, ui, ne? Das ist auf jeden Fall eine vierstellige Summe. Ja. Ich habe hier so eine Liste von Sachen, die jetzt hier mal nötig sind, im Studio abzudaten oder die ich gerne mal updaten würde, wo ich so eher dieses Gefühl habe von, ach krass, cool. Und ich sag jetzt mal, ein Kopfhörer ist es sicherlich nicht, der dieses krass cool neue Gefühl so ausstrahlt. Also ich sag mal, hätte ich jetzt für die Kohle irgendwie weiß ich nicht, ein neues iPad geholt oder eine Kamera, so nach dem, wie heißt das, der New Shiny Object Ding, so das hätte, das strahlt das am Anfang natürlich stärker aus, aber der tägliche Nutzen ist der Wahnsinn und ich freue mich im Moment jeden Tag einfach darüber und im digitalen Unterricht, es ist wirklich in jeder Minute meines Alltags ist es eine Bereicherung. Genau, ja. Deswegen, also kann ich empfehlen, darf man ja auch mal unbezahlte Werbung hier machen, Vision Ears in Köln, mir war nämlich wichtig, ich war vorher bei Ultimate Ears, die auch super Produkte machen, aber die Teile werden wirklich in Köln geklöppelt und wenn du mal ein Problem hast, was ja mal sein kann, kannst du da am gleichen Tag auch noch hinfahren und die helfen dir da weiter. Die haben super Support und das war mir wichtig, weil ich überwiegend ja auch mittlerweile im Ruhrgebiet und in der Rheinregion die Gigs spiele, so, dass wenn mal wirklich Not am Mann ist, dass man da mal schnell anrufen kann und dass einem da weitergeholfen wird und das ist war sehr sympathisch, Abwicklung war perfekt, da gibt's nichts zu beanstanden.
Ja.
So wünscht man sich das. Also ihr hört, ich bin im 7. Himmel. Und apropos 7. Himmel, ich habe irgendwie letzte Woche fast spontan so eine kleine 30-Tage-Challenge ausgelobt bei mir auf dem Online-Campus. Das ist der Wahnsinn. Ich bin total erschlagen davon, wie viele Leute sich dann letztendlich da eingetragen haben, mitmachen. Und bisher ist auch noch nicht eine Person ausgestiegen. Wir sind jetzt 7 Tage in. Und ich bin gespannt.
Ich war schockiert, dass du aber Sonntag nicht um 7 Uhr morgens schon hochgeladen hast.
Das stimmt, ich habe erst um 8 Uhr hochgeladen. Ja, ich habe ja auch am Samstag gespielt. Sonntags ist ein bisschen
sehr
später.
Schön. Wir haben auch noch tolles Feedback, bevor wir gleich zu den Beatles weitergehen, zu den Blues Brothers bekommen und der Folge. Und aber auch zur letzten Folge, hier Bandleben ist manchmal Himmel und Hölle, genau. Und wir haben noch was Tolles zu den Blues Brothers bekommen. Genau, Dustin hält gerade eine sensationelle Postkarte ins Bild.
Ja. Hat eine sehr treue Podcast-Hörerin und mittlerweile auch Schülerin von mir, Grüße gehen raus nach Oldenburg, geschickt. Und zwar, ich weiß nicht, so wann habe ich das denn? Ich habe sie direkt das Video gemacht. Also dann war es irgendwie abends. Und dann meine Feierabendroutine, ich gucke meinen Briefkasten und denke, was ist das? Ich dachte erst wieder hier so ein Werbeflyer von der Kirche oder den Zeugen Jehovas, weil es so dunkel ist. Oder? So, und dann, Blues Brothers, was? Und dreh ich um und denke so, okay. Ja, und genau, die Kam hat sich bedankt für den Podcast und dass es immer gute Laune ist und hat beim Aufräumen des Schreibtisches diese Postkarte gefunden, die sie seit circa 30 Jahren mit sich herumträgt. Und genau, hat einfach mal liebe Grüße an uns gesendet. Und das sind ja so Sachen, ich habe mich so kaputt gefreut. So, ja. Wenn du mit sowas nicht rechnest und dann passiert sowas einfach mal zwischendurch. Es war der Wahnsinn. Und ja, schön, dass du uns noch nicht satt gehört hast. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass das überhaupt noch möglich ist. Aber freut mich, wenn du eine gute Zeit hast beim Hören und ihr alle, die hier gerade zuhören oder noch zuhören und noch nicht abgeschaltet haben, natürlich ganz genauso. Und liebe Carmen, die kriegt natürlich einen Platz in im Studio an der Wall of Fame. Da will ich nämlich jetzt in den Ferien mal ein bisschen was basteln, weil ich habe so über die Jahre echt einige tolle Erinnerungsstücke schon gesammelt. Und da sind mir so ein paar letztens beim Aufräumen irgendwie in die Hände gekommen. Ich dachte so, ach Mensch, das muss ich mal irgendwie muss ich mal hier so eine Wand einrichten, wo sowas hinkommt. Und Die Postkarte kommt auf jeden Fall auch hin. Ja.
Sehr schön, danke. Genau. Und zur Folge, hier Bandleben ist manchmal Himmel und manchmal Hölle, hat Patreon mit dem Usernamen Motic Coaten geschrieben, tolle Folge, wie immer, danke euch, bereitet mich noch besser auf das vor, was da kommen mag und auch noch Münstermenschen, genau, ja. Also Münster Rules, genau. Und wie gesagt, die Patreons, wir haben die Blues Brothers Einzelvideos auch nochmal reingeladen, das werden wir mit den Videos der heutigen Folge auch nochmal machen, dann könnt ihr euch die Einzelbeispiele auch nochmal, wir haben gemerkt, wir haben ein paar Leute direkt zum Üben oder Spaß haben mit den erwähnten und durchgespielten Songs motiviert und dann muss man die nicht suchen in der großen Podcast-Folge, sondern hat die Einzeldinger auch noch. So, ganz schnell noch, ich hatte eine Rückfrage, wann wir denn eigentlich das diesjährige Bass and Drums Weekend bekannt geben, und da musste ich dem Fragenden sagen, dass das leider seit letztem Jahr ausgebucht ist, aber wir hatten ja aufgrund der großen Nachfrage schon einen Zusatz oder einen neuen Termin auf jeden Fall im Frühjahr 2027 rausgehauen. Das heißt, wer da Bock drauf hat, Bass and Drums Weekend, zwei tolle Tage mit uns arbeiten. Ich denke mal, Samstagabend wieder legendärer Kneipenbesuch.
Auf jeden Fall.
Der ist am 21. Februar 2027. Herzlich willkommen, und wir haben es auch beide auf der Homepage und im Shop. Genau.
Ja.
So, da muss ich noch ganz schnell raushauen. Danke an alle, die eventuell hier meinen neuen YouTube-Kanal mit unterstützt haben. Ich bin total überrannt, emotional. Also das Video von letzter Woche hat irgendwie 2.500 Klicks, 100 Likes, und ich habe 150 Abonnenten da und schon total tollen Austausch gehabt.
Toll.
Und das Einzige, alle Leute haben mir irgendwo geschrieben im Social Media und sonst was. Mhm. Noch geiler ist, wenn ihr echt einen netten Kommentar unter das Video schreibt. Also bei Dustin auch immer schön unter den Kanal, unter die Videos, weil das hilft ungemein, dass YouTube diese Videos wertschätzt. So.
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Aber ich habe mich natürlich auch über die Nachrichten auf allen anderen Kanälen gefreut.
Auf jeden Fall.
Dann noch zum Thema, gestern wäre Ihre Chance zum Gig zu kommen gewesen bei dir. Thema Mitgliederkonzerte. Der Frank spielt, wenn du das jetzt heute am Sonntag hörst, spielt der Frank heute am 21.06. um 15 Uhr mit Dealers of Life in Schwalbach am Taunus auf der Fête de Musique auf dem Schulhof der Alten Schule. Also wenn du das jetzt hörst und da in der Nähe wohnst, dann machst du dir da einen schönen Nachmittag. Und dann habe ich noch eine Frage von Jörg aus dem Westerwald. Dem sind zwei alte Boxen abgeraucht. Die hatte der an seinem Zweikanal P-Way Mark III Amp. Und das ist eine alte PV-Box und so eine ganz alte DDR-No-Name-Box gewesen. Die hingen, also da hing er ein bisschen dran. Mhm. Und er hat die angeschlossen und dann roch es irgendwann komisch und beide Boxen sind weg. Aber seitdem hat er eine andere Box dran und da funktioniert alles einwandfrei. Frage, kennt jemand einen fähigen Amp-Boxenbauer im Raum Westerwald, Bonn, Koblenz, Köln, der da eventuell Bock drauf hat, oder ist jemand von euch Bastler und will mal mit Jörg auf ein Bierchen? Genau, also das wäre noch so ein Aufruf. So, und jetzt aber wirklich.
Jetzt aber wirklich. Wir haben es oft genug aufgeschoben. Beatles, Disclaimer, geheiligter Boden. Ja, ich spreche kurz für mich.
Ja.
Ich habe gar nicht so viele Bezugspunkte zu den Beatles. Ich weiß, Ich würde nicht sagen, dass das ein Generationsding ist. Also ich glaube, je nachdem, wie man so musikalisch sozialisiert ist, kann man selbst auch noch als sehr junger Mensch da ganz viele Bezugspunkte haben. Meine Hauptbezugspunkte zu den Beatles sind tatsächlich aus meiner Gesangszeit. Also Grundschule und auch weiterführende Schule habe ich ja immer ganz viel im Chor gesungen. Und diverse Chorleiter haben natürlich immer Beatles-Repertoire mit auf die sag mal beim Chor auch Setlist, da drauf geschrieben. Und weil ich ja früher auch mal Klavier gespielt habe, das sind eigentlich meine Beatles Berührungspunkte, so emotional und aus meiner Erinnerung heraus. Da habe ich tatsächlich ganz viele dann. Und drummingmäßig so gar keine. Und habe aber eine ganz, ganz große Wertschätzung für die, ich sag das jetzt mal, musikhistorische Bedeutung, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Und ergo auch, das ist direkt mein erster Punkt, die Lebensleistung von Ringo Starr, also Drummer der Beatles, die ja zu, sagen wir mal, mindestens 20% auch darin bestanden hat, eine Koexistenz neben Paul McCartney auszuhalten. Was, wenn man so diverse Dokumentationen mal geguckt hat und Interviews gelesen hat, auf jeden Fall eine Leistung darstellt, weil bei all dem der Genialität, die Paul McCartney so in sich vereint, sicherlich auch nicht immer der leichteste im Umgang ist. Das liest man nicht nur zwischen den Zeilen.
Wenn du in einer Band spielst und einer deiner Bandkollegen wird gefragt, ist Ringo Starr der beste Schlagzeuger der Welt, und der Typ antwortet, er ist nicht mal der beste Schlagzeuger in den Beatles, dann weißt du auf jeden Fall, ne, wer solche Freunde hat. Genau.
Wie war das noch? Feind, Erzfeind, Parteifreund.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, genau. Wie ist das bei dir mit den Berührungspunkten, Anne?
Also ich habe immer mal so Phasen gehabt, wo ich ganz viel Beatles gehört habe, weil ich gedacht habe, man muss das so machen, weißt du? So, ja. Weil alle anderen das erzählen. Und ich glaube, es gibt auch in jeder Generation dann so die Beatles Die Hards irgendwie. Mhm. Hab da aber echt immer ein bisschen gebraucht und erst relativ spät das auch wirklich so richtig krass wertschätzen können, was die gemacht haben und so, weil es ist halt nicht so flashy und sowas, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie so, ich glaube, so Bassisten, die heute nachkommen, das springt ja jetzt nicht so ins Auge wie Sachen, die Victor Wooten macht oder so, ne? Was Paul McCartney da macht. Also dafür ist natürlich die Gesamttiefe dessen, was die Beatles gemacht haben, und auch wenn man sich mal gerade anhört, also 63 erste Platte, Please Please Me, ne? Wie die da noch spielen und was sie dann später gemacht haben, was sie in Sachen Studiotechnik nach vorne gebracht haben und wie sich das so entwickelt. Auch Paul McCartney, der am Anfang ja gar nicht Bass spielen will, so, ne? Bassist steigt wieder aus. Paul wird verdonnert, versucht sich zu drücken, spielt dann zwischendurch auch mal eher Klavier als Bass in der Band und baut, weil er auch gar keinen Bock hat, sich einen Bass zu kaufen, ich bin doch kein Bassist, nimmt da irgendeine Gitarre von sich und macht da so drei tiefe Klavierseiten drauf, bis es die Gitarre halt zerlegt, weil die Spannung zu hoch ist. So. Und dann muss er halt doch irgendwann einen Bass kaufen. Und dann diese Entwicklung von 63, sagen wir mal, dann machen die ja 4, 5 Platten oder so in der Zeit oder 6 sogar, bis 1965 dann irgendwie Rubber Soul kommt, wo dann schon Entwicklungen so im Songwriting zu sehen sind, wo die so Genre mixen und bei der Instrumentierung ein bisschen mehr machen. Und bis dahin hat der eigentlich, sagen wir mal, jetzt nicht so spektakulär krasse Sachen auf dem Bass gespielt. Aber jetzt geht's dann so los, dass er auch inspiriert von Leuten wie Paul McCartney wesentlich melodischer wird, irgendwelche harmonischen Sachen macht, also Slash Chords, da sind wir wieder beim neuen YouTube-Kanal, da ist ja das letzte Video zu gewesen. Da kommen dann so Erweiterungen dazu, da ist Michelle so ein gutes Beispiel von der Rubber Soul, und dann geht das natürlich immer weiter so, und dann 66 steigen wir ja quasi mit unserem ersten Hörbeispiel auch gleich ein, wobei wir haben gar nicht abgesprochen, ob wir es wild machen oder chronologisch. Ich hatte für mich mal chronologische Notizen gemacht.
Wenn aber du lange mir dann Rede, sagst, welchen Knopf ich drücken soll, dann ja, mache ich genau. Das so.
Ich habe natürlich im Unterricht auch immer mal so Anfragen nach Beatles-Songs gehabt und auch immer mal welche live spielen müssen und so. Hab die Bücher alle im Regal und war aber jetzt doch schockiert, wie ungefähr auch zum Beispiel diese Originalbücher dann sind, wenn man mit der Isolationstechnik der KI-Tools, die man jetzt hat und so da rangeht, und hab wirklich Sachen entdeckt, wo ich gedacht habe, ach krass, also dass da ein Song einfach Drop D gespielt wurde, also die E-Seite runtergestimmt und das auch in manchem Buch überhaupt nicht drin stand und so. Und okay, die Seite ist relativ verstimmt, das hört man dann auch irgendwann, das waren wahrscheinlich noch nicht die, also er hat sich ja dann auch erstmal den billigsten Höfner gekauft, den er kriegen konnte am Anfang natürlich irgendwie, weil die da in der Hamburg-Zeit und so ja auch noch nicht so reich waren, sage ich mal. Aber
das hat sich ja zumindest im Fall von Paul McCartney irgendwann mal geändert mit dem Reich. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
Ja, genau. Aber trotzdem eine sehr schöne Überleitung zum ersten Song, denn 1966 kommt die Platte Revolver raus und da merkt man auch schon, wie sie mit Studiotechnik und Bandlooping experimentieren. Du hast einen achtköpfigen Bläsersatz auf einmal bei Eleanor Rigby und solche Sachen. Ne?
Ist übrigens mein Lieblingsstück, Eleanor Rigby.
Ist super, ne? Das ist eine, in meinem allerersten Jazz-Trio haben wir da eine coole, verjazzte Version von gespielt. Und das eigentlich müsste ich wahrscheinlich sagen, ist das mein, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, allererster richtiger Beatles-Berührungspunkt. Wobei also zu Hause bei uns hat Musik nicht so eine Rolle gespielt früher, aber mein Papa hatte immerhin ein paar Beatles-Platten so. Also das war so ein Ding aus seiner Jugend noch. Ich glaube, er war da nicht der Die Hard-Fan, aber wenn man da, die mussten sich ja alle quasi zwischen den Stones und den Beatles entscheiden und er war auf jeden Fall Team Beatles so. Und naja, genau.
Aber das war auch in jedem Jahrzehnt war das so, ne? Also wenn er in den 80ern hast du wahrscheinlich entschieden, ob du, ne? Also musstest du wahrscheinlich so Sachen entscheiden wie Toto oder The Police oder ACDC oder Led Zeppelin war ja gar nicht mehr in den 80ern, aber ich glaube, dass so dieses so oder national in Deutschland
Ärzte oder
Totenhosen.
Genau.
Also beides ist auf jeden Fall ja witzig. Okay, aber dann sag mir doch mal, welches Stück das denn dann ist, weil ich bin da chronologisch ganz raus.
Ja, genau, also 66, da wären wir mit Taxman unterwegs.
Direkt dein Lieblingsstück, okay.
Mein Lieblingsstück. Aber da erzählen wir danach was. Vielleicht hören wir erstmal Musik. Genau.
Ja, okay. Ich geb das mal jetzt am besten. Endlich wieder da.
Sehr gut. Ja, mein Dustin hat's geschellt und ich dachte die ganze Zeit, Mist, meine In-Ears sind kaputt gegangen, bis ich gemerkt habe, dass die Müllabfuhr vorm Fenster steht und da das Gerumpel herkommt.
Sehr schön, sehr schön. Back on track. Ich fange an, weil ich habe dabei Taxman tatsächlich wahrscheinlich sogar mit am wenigsten zu sagen. Ich würde sagen, ironischerweise, wenn das der jahreszahlmäßig der erste Song ist, der ist am ist vom Drumming her so, dass ich sagen würde, der ist klar, so wie man jetzt auch Popmusik spielen würde, weil der sehr klar und im Groove ist, sehr schneller Doppelschlag, vor allem für die damalige Zeit, weil damals ja die Hardware noch nicht so krass war. Also ich sage jetzt mal nicht John Bonham schnell, ne, das John Bonham boxt zeitlich wahrscheinlich ungefähr in der gleichen Altersklasse, aber spieltechnisch in einer anderen Liga. Achtung, das ist jetzt wahrscheinlich der Moment, wo der komplette Hate ausbricht. Genau, aber wahrscheinlich wird er auch diese Ludwig Speed King gespielt haben und damit so schnelle Doppelschläge zu spielen, ist gar nicht so leicht. Und vielleicht noch ein, zwei Sachen zum Recording-Setup, weil das vielleicht nicht uninteressant ist für die Drummer. Wir haben das ja alles an einem Tag aufgenommen, also alle Rhythmusgruppenanalysen, die wir selber gespielt haben. Und für die Beatles ist das so, dass ich über die Toms und die Snare Handtücher gelegt habe, also so klassisch Beatles-Style. Und auch insgesamt von der Intensität deutlich leiser gespielt habe und quasi hinten raus ein bisschen nachgeschoben habe. So, aber das ist sehr, vom Sound, wenn ihr das mal, die Patreons, ihr habt das ja dann, ihr kriegt auch die Beatles-Files wieder einzeln, wenn ihr das mal AB-mäßig gegeneinander hört, stellt fest, oh, das ist schon sehr, sehr, sehr anders. Und ansonsten ist der Basic Groove, der den Ringo da spielt, in langsam dum dum tk dum dum tk dum dum tk dum dum tk. Und anders als bei den anderen Stücken ist das auch ganz klar binär. Also da gibt's keine angeswingten Fills oder so. Das ist alles verhältnismäßig sehr eindeutig. Ganz anders wie bei den noch folgenden Stimmen. Jetzt darfst du.
Ja, die haben wahrscheinlich, also ich, das alles ohne Metronom gespielt auch.
Ja, ja, klar.
Ne? Ich, bei manchen Sachen bin ich mir auch sicher, weil bei With a Little Help from My Friends, wenn am Ende diese wiederkehrende Figur kommt, ja, da geben die auf einmal total Gas. Da muss man sich so zwingen, wenn man da mitspielen will, quasi jetzt so ein bisschen, genau.
Aber wir haben auch mit den Aufnahmen gespielt. Wir haben so ein bisschen experimentiert, das vielleicht, ne, wo du es gerade ansprichst. Ich habe schon wieder fast vergessen, jetzt ein paar Tage her. Bei den Beatles haben wir uns dazu entschieden, ohne Klick, aber mit den Auszügen auf dem Ohr zu spielen, um eben diesen Timing-Vibe einzufangen, ne?
Ja.
Das, genau, weil das ist schon, das war schon sehr, 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 sehr auffällig. Und das war ein Wunsch auch von mir, weil ich eben schlagzeugmäßig so gar keinen Bezug dazu habe und das auf jeden Fall auch nicht mal so eben fühle. Also ich könnte, ne, mir fallen ein paar Interpreten ein, das kann ich sofort, würde ich sofort spielen mit dir ohne Klick, weil ich weil ich weiß, wie sich das anfühlt, aber da bei dem Material so gar nicht, ne? Auch vielleicht noch nicht ganz so spannend.
Ja. Du hattest ja vorhin so gesagt, Paul McCartney, der hat ausgesorgt, ne? Und das war eine gute Überleitung auch zu dem Song, weil die sind ja dann 66, sage ich mal, spätestens irgendwann zu Großverdienern aufgestiegen. Und der Spitzensteuersatz, der war bis zu 95% für Gutverdiener zu der Zeit irgendwann. Und deswegen hat George Harrison diesen Song komponiert als ironische Reaktion quasi auf seinen Steuerbescheid. Taxman. Genau.
Ah.
Also ich habe auf jeden Fall hier, das war die Nummer eigentlich bei der ganzen Aufnahmesession für die ganzen Podcast-Folgen an dem Tag, wo ich am meisten zu knacken hatte. Ich bin halt von Hause aus kein Plek-Spieler.
Mhm.
Aber das ist halt Plek-Spiel, dann ist das 134 und dann sind das diese ganz abgehackten. Ne? Und ich habe echt vorher geübt, aber ich habe dann, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, an dem Tag spielst du natürlich auch mit einer anderen Energie als zu Hause im stillen Kämmerlein und da habe ich wirklich zu knacken gehabt, so, ne?
Ja.
Und ich hab dann auch immer so ein schlechtes Gewissen, ne? So, aber gestern habe ich, also von wegen Plektrum-Spiel, also ich kann das so, ne? Aber ich fühle das auch nicht so wie mit Fingern einfach, ne? Aber gestern habe ich ein Interview mit Derek Trucks gehört, dem sensationellen Gitarristen, und der hatte erzählt, dass die 10 Tage hintereinander jetzt im Beacon Theater gespielt haben und er hatte sich irgendwann, weil er da vorne eine längere Pause gemacht hatte, und er meinte, du spielst zwar zu Hause und recordest, aber du stehst nicht vor einer 12-köpfigen Band, die dich von hinten wegpustet. Und hat er sich die Finger blutig geschrubbt, der rechten Hand quasi. Und dann meinte er so, naja gut, ist ja egal, ich kann ja auch Plektrum spielen. Aber er meinte dann an dem als er das probiert hat, hat er nach 8 Takten das Plektrum doch wieder weggeschmissen und weiter geblutet, weil er fühlt es halt auch einfach nicht so.
Ja, da muss ich mich, erinnere ich mich an, vor allem, also ich habe ja erst eine Storyteller gelesen von Dave Grohl und dann aber nochmal als Audiobuch gehört, von ihm selbst gelesen. Und diese Szene im Weißen Haus, bei wie er quasi auf dieser Bühne steht und aber so akustisch spielen soll und das eigentlich nie so macht und eigentlich gewöhnt ist, dass er quasi diesen wohligen Schwall an Sound hinter sich hat. Und dann steht er da und so 1,50 Meter vor ihm sitzt Paul McCartney, ne? Deswegen komme ich drauf zu sprechen, weil sie da ja auch so Beatles-Songs spielen und neben Paul McCartney sitzt der amerikanische Präsident irgendwie. Einfach komplett hilarious, denn er macht eine Nummer so ganz zart, zerbrechlich wirklich, wo er sich selbst noch an der Akustikgitarre begleitet. Und er sagte so, oh, und dann haben wir Gott sei Dank noch 2 Songs mit der Band gespielt. Aber also das ist ja so. Ich habe das, ich sag das auch immer, kommt natürlich auch super auf die Situation an, aber ich habe das auch viel lieber, auch beim Recording hier, ich habe das auch lieber, wenn beim Bass der Amp an ist. Das fühlt sich einfach angenehmer an, wenn sich Luft bewegt im Raum irgendwie, ne? Also es gibt Situationen, da ist das ohne Amps auch ganz toll. Aber so im Großen und Ganzen ist das irgendwie immer angenehmer, wenn so der Gitarrist hat ein Amp, der Bassist hat ein Amp, so. Also der Einzige, der für mich kein Amp bräuchte, wäre der Keyboarder, weil die sind tendenziell wirklich immer zu laut. aber ist ein anderes Thema. Genau, aber das, ich musste gerade an diese Szene denken, wie er das vorgelesen hat in dem Buch und du stellst es dir vor und er weiß, sonst ist da so ein Schwall an Sound und oh, das ist aber jetzt ganz schön intim hier gerade.
Ah, naja, ich hab mein Bestes gegeben bei den Paul McCartney-Sachen, auch wenn ich eben kein Plektrum-Spieler bin, wobei ich bei manchen Sachen halt so die Tiefe, wenn er so ganz leichte Crescendos in so einer 16. Linie macht oder so, das fällt mir dann mit Plektrum halt deutlich schwerer als mit Fingern. Das habe ich dann nicht so geil hingekriegt, wie der Paul das kann. Ja. Aber auf jeden Fall ist das auf dem Bass Taxman eine treibende, druckvolle Linie. Ja. Taxman wurde von den Beatles nie live gespielt. Habe ich erst gedacht, ja, der Paul hat da bestimmt auch geschwitzt an der Stelle. Aber ich glaube, der war auch immer noch unterfordert, denn im Song hört er ihn auch noch beim Gitarrensolo. Also er hat da noch mal kurz das Gitarrensolo eingespielt. Genau. Ach,
ja.
Und das sind halt überwiegend Arpeggio-Töne, also Akkordtöne, Grunde und Terz, Quinte, Septim und dann ab und zu mal immer die Quarte, die zur Quinte führt. Ein paar Dead Notes, Hammer-On, Slides, so kleine Sachen. Also man merkt, wie er da einfach schon so ein bisschen lyrischer wird in der Basslinie, weg vom reinen Begleiten. Und da auf dem Song hat er wahrscheinlich seinen Rickenbacker gespielt und hat dann damit auch so einen etwas knurrigeren, höhenlastigeren Lauf in den Ton in den Bassläufen. Und genau, ich habe halt weder so einen Rickenbacker noch einen Höfer Violinbass und habe dann meinen guten alten Japan Vintage Squire, der einen schönen Oldschool Sound hat mit Flatwounds an dem Tag gespielt. Ja. Den habe ich mal dem werten Kollege Alex Grube in Hamburg abgekauft, als ich da auf Tour war. Dann hatte der zufällig an dem Tag gepostet, hey Leute, ich verkaufe folgende Instrumente. Und dann bin ich zwischen Soundcheck und Show habe ich ihn schnell zu Hause besucht und habe diesen schönen alten Squire an mich gebracht. Genau.
Ja, ja, cool. Super. Du bist doch jetzt in Sachen Jahreszahlen hier ausgecheckt. Das heißt, du bestimmst die Setlist hier. Womit geht's weiter?
Genau. Dann geht's weiter with a little help from my friends, Sergeant Pepper von 1967.
Alles klar, der Archivar hat gesprochen. Sehr schön. Ja, spannend. Also klassisches Swing-Begleitung und eine große Herausforderung, selbst mit AI-Tools, also ich habe da auch schon ein bisschen rumgefummelt und reingehört, ist ja oft bei den Beatles und auch bei anderen Interpreten aus dieser Zeit, die jetzt gerade nicht Led Zeppelin sind, da ist ein bisschen anders so vom Sound und so, ne? Da weißt du manchmal ja auch wirklich nicht bei den Drums, war das jetzt gerade eine Hi-Hat, war das eine Snare oder ist gerade irgendwo ein Glas umgefallen oder hat irgendjemand auf den Tambourin gehauen? Also das ist manchmal von den Sounds echt schwer auseinanderzuhalten. Und anders als Andreas habe ich jetzt zum Beispiel keine Transkription Note für Note bei seiner Swing-Begleitung aufgeschrieben. Also wann er jetzt mal die Swing-Achtel mitnimmt und wann nicht. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, mal so 2-3, wenn es sowas gibt, sowas wie Live-Videos anzugucken, auch mal aktuell hier Ringo Starr, All-Star Band und sowas, der so macht, und stellst jetzt, okay, macht das halt immer anders. Vor allem, darf man auch nicht vergessen, auch Ringo hat natürlich super viel gesungen. Ne? beim Spielen. Also wie alle Beatles ja auch gesungen haben. Es gehört auch immer noch mit dazu. Mal in der Front, mal zweite, mal dritte, was weiß ich, Stimme. Genau, aber ansonsten klassische Swing-Pattern und so vom Sound habe ich versucht, also man hört, dass da irgendwann sowas wie ein Backbeat hinzukommt. Ich habe, wie gesagt, auch mal mit so einem AI-Tool irgendwie die Drums isoliert und dann manchmal denkt man, also es könnte eine Snare sein oder ein Akzent auf der Hi-Hat oder irgendjemand macht noch so auf dem Oberschenkel so und ähnlich auch bei der Bassdrum, also wenn deine ich habe deine Bassdrum gefühlt, aber die war auch eher gefeathert, also heel down und sehr sehr weich vom Sound so, ne? Bei den All-Star Sachen ist das so, dass er da schon ein bisschen punchier spielt, also das ist ja auch jetzt noch, also der tut ja immer noch so Ringo Starr immer wieder mal mit seiner Truppe. Toller Drummer auch, Greg Bissonette. Und da ist das schon so, ne, dass er, also du merkst halt jetzt so technologisch natürlich, Sound ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Und er ist der Chef der Band, das heißt, er darf auch mal selber Entscheidungen treffen. Das macht sicherlich auch nochmal einen Unterschied bei der Spielweise, ne? Also bei den Beatles selbst, also gerade bei den Studiosachen und damals so in den 60ern ganz stark noch, gab es ja auch einfach ganz viele technische Limitierungen. Da wurde als Drummer ja dann auch weiter weggesetzt vom Mikrofon, damit man die Vocals noch irgendwie hören kann und so. Und so ist das ja alles damals historisch irgendwie entstanden. Und heute, es wäre mal interessant, geht natürlich nicht, aber wäre mal interessant, wie die Beatles heute klingen würden mit, also mit der Technologie, die jetzt zur Verfügung steht, wenn sie trotzdem in einem Raum aufnehmen. Das würde ich gerne hören. Ich glaube, das würden einige Menschen gerne hören. Ja, aber kann natürlich nicht mehr passieren. Genau. Ja, was hast du zu With a Little Help beizutragen?
Ja, also neben dem Plektrum-Spiel war hier für mich dann schwer, so ein bisschen diesen abgedämpften Sound hinzukriegen, der bei McCartney, glaube ich, im Instrument mit drin war auch so ein bisschen. Ich habe das halt mit der rechten Hand so ein bisschen die Saiten gemutet. Da merkt man auch mal, dass ich da ein, zwei Töne so ein bisschen verschluckt. Die sind dann zu gemutet oder irgendwas.
Genau. Du zumutest, Mensch.
Genau, was ich halt alles zumute, genau. Ja, und ansonsten ist also dieses Album, ne, Sgt. Pepper, ist natürlich jetzt mal von exotischen Instrumentierungen abgesehen auch so ein Highlight von McCartneys Bassspielen. Nicht nur jetzt With a Little Help from My Friends, auch Lucy in the Sky with Diamonds, Fixing a Hole, Lovely Rita und solche Sachen. Und interessant, auch wieder zum letzten YouTube-Video, direkt der Anfang, wo er da anfängt, ist, da macht er Slash-Chords. Also das heißt, er spielt nicht die Grundtöne. Ne? Das sind so Sachen, die er irgendwann entwickelt hat. Ne? Eigentlich die Grundtonbewegung, die wäre ganz easy, einfach nur E, B, Fis. Also einfach immer nur so eine Quinte abwärts. Und er spielt aber also das ist dann der Grundton. Beim nächsten spielt er die Terz. Beim nächsten die Quinte. Achso, ich spiele gar nicht mit Plektrum, siehst du? Da ist es. Und kriegt dann so eine schöne fallende Linie da rein, ne? Weil er eben nicht mehr nur die Grundtöne spielt, er halt harmonisch wesentlich komplexer wird. Das sind so schöne Sachen, die da drin sind. Dann macht er die ganze Zeit so kleine Slides und Melodieeinwürfe da drin. Und man merkt halt eben auch immer krasser, so ist er wirklich der Meister der Tonlängen auch. Also wie lange bleibt ein Ton stehen? Wie staccato ist der oder wie lang ist der? Und das hört man hier auch in ganz vielen Songs bei McCartney noch besser als bei mir. Und dann gibt's auch immer so kleine Walking-Läufe, die hier noch drin sind. Also eine sehr, sehr abwechslungsreiche Linie. Und wir haben ja jetzt noch nicht mal alle, also wir haben ja auch hier wieder versucht, die Songs so ein bisschen zu destillieren, dass die wichtigsten Part drin sind. Aber im Original sind noch natürlich viel mehr coole Varianten drin. Und ich habe mir auch erlaubt, da am Anfang, wenn du da diese auf den Toms diese Sachen machst, da ist eigentlich gar kein Bass drin. Aber ich habe halt hab da trotzdem Basstöne hingespielt, damit da was passiert. Also nicht, dass mich dann nachher jemand steinigt und sagt, da ist eigentlich gar kein Bass.
Blasphemie.
Genau. Das genau. Zu proben mit dem Burschen. Genau. Ja, das wäre es auch von meiner Seite zu dem Song. Macht aber total Spaß und ist wirklich ein Universum, was man da an vielen Feinheiten entdecken kann. Ne?
Ja, total. Und was mir so aus Sicht des Schlagzeugers, aber auch auf Bass aufgefallen ist bei den Beatles-Sachen, ist, das, was da für Schlagzeug gilt, gilt für den Bass auch. Das ist halt immer am Song orientiert, ne?
Ja.
Also wirklich, das merkt man so, ne? Dass der Song immer der Star ist, der Song. Und alles wird dem kompositorisch untergeordnet, immer. Also super musikalisch, songdienlich.
Da würde ich jetzt widersprechen, denn wir kommen jetzt zu zwei Klassikern vom Abbey Road Album von 1969. Ja. Und da erleben wir zum Beispiel Paul McCartney, sage ich mal, in voller Blüte seines melodischen Spiels. Oder wie die anderen die anderen Beatles beim Song Something sagen würden, voll drüber, irgendwie total overplayed. Aber wir, genau, also wir können, da kommen jetzt noch Come Together und Something und du kannst ja aussuchen, womit du loslegen möchtest.
Ja, dann machen wir es doch mal alphabetisch rückwärts und starten mit Something. Hoffe ich. Naja. Hier haben wir ganz schön viele klassische Ringo-Isms.
Was mir am krassesten auffällt, erstens, ich habe zufällig das gleiche T-Shirt an heute und zweitens, in der Blues Brothers Folge, in den ganzen Videosnippets habe ich gelächelt und hier gucke ich sehr konzentriert die ganze Zeit. Also ich habe da Note für Note vom Blatt gelesen auch und dann mit der Spieltechnik war ich auf jeden Fall beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das habe ich aber, also hat man die auch angemerkt, dass das ein Ding war. Aber ist ja nicht schlimm. Also ist ja auch mal schön hier für die Zuhörer auch mal einen Blick hinter die Kulissen insofern zu kriegen, dass das natürlich, wenn Sachen für Menschen auf einem vielleicht etwas höheren Spielniveau, wenn die neu sind, ungewohnt sind, ist es trotzdem schwer. Ne? Also das ist eine Frage von Gewohnheit. So.
Ja, und dann auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr die Reihenfolge, aber nach 4-5 Stunden irgendwann werden Sachen auch so von alleine nochmal schwer. Genau.
Ja, klar.
Aber das hat trotzdem Spaß gemacht so, ne? Und ich denke so, okay, das war jetzt eigentlich ein guter Startpunkt. So, jetzt müsste man das halt festigen und ausbauen. Irgendwann werde ich nochmal einen Beatles Paul McCartney Workshop machen, glaube ich.
Ach so,
aber,
okay.
Ich dachte, du blickst
auf das hehre Ziel der nächsten Recording Session. Also da bin ich ehrlich, seit wir uns das jetzt so in den Kopf gesetzt haben, habe ich die Buchse auf jeden Fall schon voll.
Ich auch.
Und womit? Mit Recht. So, aber wir kommen ja hier nochmal quasi zusammen. Ach nee, Quatsch, stopp. Wir wollen noch sagen, was wir da gemacht haben, ne? Stopp!
So. Ja, entschuldige. Genau, könnten wir was? Genau, was geht da am Schlagzeug ab bei Something?
Ich habe gerade gesagt, da waren schon so ein paar Ringo-Isms dabei. Ringo-Ism für mich ist an eher ungewöhnlichen Stellen noch viel ungewöhnlichere Fills zu spielen. Dazu muss man sagen, Ringo war ja Linkshänder, der in einem Rechtshänder-Set gespielt hat und deswegen oft auch echt ganz krude Handsätze gespielt hat. Das meine ich mit songdienlich. Oft auch so Sachen gespielt hat, die tendenziell eher unkonventionell sind. Also würde man eigentlich nicht so spielen. Also erkennt sofort, dass Ringo ist. Jetzt ist es da sogar einigermaßen so, dass das einigermaßen stabil bleibt. Bei Come Together hört man es gleich sehr deutlich, wenn er im Grunde genommen vielleicht erst Triole spielt und dann einfach kerzengerade binäre Fills spielt und das dann auch zwischendurch umdreht. Also eher binär spielt und dann triolische Fills da reinbaut. Also das ist so, ist Ringo Starr jetzt nicht der einzige Drummer so in den 60ern und 70ern, der es gemacht hat, aber das ist auf jeden Fall, wenn du als Drummer sowas erzeugen willst, so dass es sich so ein bisschen Ringo-mäßig anfühlt, dann swing your fills, wenn du Binär spielst. So. Aber halt nicht alle Schläge. Also so im Sinne von nicht, sagen wir mal, ich spiele sowas wie und dann nicht da, 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 sondern eher so also New Orleansisch könnte man fast schon sagen, aber eben auch nicht. Also das ist so sehr, sehr, sehr charakteristisch für Ringo Starr und noch einige andere Drummer aus der Zeit. Genau. Und ansonsten ja einfacher Achtelgroove, langsames Tempo, dann diese Kicks, die ohne den Gesang und die Gitarre, die noch dabei ist, da klingt es so zweimal, hau ich so traurig auf das Crashback und denkt so, oh, da ist noch kein Bass. Der Bass kommt erst bei den letzten zwei Kicks sozusagen dazu. Ja. Ne? Das ist mir auch spannend, wie anders das dann wirkt, wenn man nicht den kompletten Song sozusagen hört. Ja, und dann noch dieses das haben sie ja dann auch in Come Together ja nochmal recycelt im Grunde genommen. Na. Genau, aber ansonsten straighter Achtelgroove und that's pretty much it. Ja, jetzt du.
Ja, genau, also Tempo 67, da war dann halt viel Zeit für kleine Ideen zum Leidwesen der Kollegen, die halt meinten, da hätte er vielleicht ein bisschen viel gespielt, so, ne? Aber McCartney spielt halt im Prinzip eine zweite Melodie die ganze Zeit mit häufigen Gegenbewegungen zur Gesangsstimme, also wirklich aber auch sensationell. Und dann direkt der erste Ton beim Raushören, als ich mir die Linie isoliert habe, habe ich so, ein tiefes F, aber wie kann man von einem tiefen F noch abwärts sliden? Weil du hörtest dann in der isolierten Linie auf einmal, dass das Brrrr macht, ne? Dann hab ich so, komischer Effekt irgendwie, ne? Weiter und dann irgendwann habe ich tiefe Ds gehört und dann dachte ich so, runtergestimmt, so, ne? Und dann gerade, wenn dann die diese da kommen, da sind die aber so ein bisschen, also wenn das dann auf der E-Seite oder dann ja auf der D, tiefen D-Seite ist, sind die so ganz leicht out of tune dann auch. Aber das fand ich sehr spannend, das zu entdecken, dass das da runtergestimmt war. Und genau, dann diese Crescendos, diese da. Habe ich schon gesagt, dass ich die nicht so perfekt wie Paul hinbekommen habe. Hört euch das nochmal in der Aufnahme an. Das ist wirklich cool. Diese ganzen Kleinigkeiten, super viele Slides drin, kleine Melodien. Dann am Ende diese repetitive Figur, wo ich schon gesagt habe, wo die dann Gas geben, tempomäßig auch, ne? Und dann können jetzt alle meine Schüler, die in den Practice-Sessions sind, mal genauer hinhören. Wir haben ja in letzter Zeit ganz oft die 3-3-2-Figur oder die Verdoppelte besprochen. Und da haben wir natürlich hier am Ende, wenn dieses Ding kommt mit dem da, 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 da. Ne? Also 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 raus. Dieser Dreierverschieber, der kommt einfach und so oft.
Aber geswingt in dem Fall.
Ja.
Also nicht da, 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 sondern da, 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 da. Und der Grad des Shuffles ist aber mal so, ne, also es ist halt, ne, genau, ne, aber es ist, also da hört man es ganz schön, wobei sie da ja vorher auch in diesem da, 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 also sie sind schon triolisch irgendwo auch unterwegs vorher, genau, ja.
Ja, aber ja, genau. Aber ob dann triolisch oder gerade, wenn du einmal diese Gruppierungsschweinereien fühlst, dann ist dir das dann auch egal. Dann machst du das halt so, ne? Ja, und das ist halt, ich weiß jetzt, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, was das für ein Bass ist an der Stelle, aber wenn du einen Höfner hast, dann habe ich gelesen, soll man die Tone Controls so setzen wie Paul, nämlich Volume komplett voll aufgezogen, dann Treble Switch auf die Ausposition, Bass Switch on und beim Mode Selector das auf Rhythm quasi setzen, falls das jetzt irgendwem hilft, der so ein Ding zu Hause hat. Genau.
Spannend.
Ja, und dann natürlich Plektrum für diese Sounds, die wir hier haben in den Songs hier. Genau.
Ja, spannend. Cool. Ja, dann. Kommen wir nochmal ein letztes Mal together, sozusagen. Ja. Together, meine Güte. Ja, ich finde, da kann man sehr schön hören, das, was ich gerade nochmal als klassische Ringo-Isms bezeichnet habe. Und ich bin mir relativ sicher, das ist überhaupt nicht mit Intention, sondern einfach, das passiert so, ne? Und also Stichwort so dieses, ich lehne mich mal binär an, ich lehne mich mal triolisch an und irgendwo dazwischen, Come Together, kann man das sehr, sehr, sehr gut hören. Kleiner Fun Fact, Come Together war für mich immer ein Michael Jackson Song und dann habe ich hinterher erfahren, dass es eigentlich von den Beatles ist. Genau, und wir spielen das im Reboot auch und ich orientiere mich drummingmäßig, dann mache ich so ein Hybrid, also spiele irgendwie dieses ikonische so Beatles-mäßig und in der Strophe mache ich dann den eisenharten Michael Jackson. Und in meinem Hirn denke ich quasi eine Art wie Nikola Jutta High-Pitch-Snare-Sound. Genau.
Aber gibt's auch eine schöne Markus Miller-Version. Also kann
ja, ich glaube, von dem Stück gibt's diverse Versionen, aber ja. Markus Miller klingt auf jeden Fall auch spannend. Das klingt spannend. Ja, ja, ansonsten, ne, also klar, es gibt dieses ikonische Ding am Anfang mit den Toms, das kommt immer wieder mal. Dann habt ihr in der Strophe einen Tom-Groove, so höre ich das zumindest. Achtelnoten auf der rechten Hand, 2 und 4 so ein bisschen auf dem Hängetom habe ich gespielt. Tom ist auch wieder natürlich mit Handtüchern bedeckt für den Sound in dem Fall. Genau, und im Refrain gibt's dann, der Refrain ist immer relativ kurz, gibt's dann einen Backbeat auf der Snare. Dann geht's wieder zurück in diesen Tom Groove und dann gibt's im Solo hinten raus, geht er mal so aufs Ride oder Crashbacken, kann man, ist irgendwie sowas dazwischen. Genau, und da variiert er bei dem Filzer wieder so ein bisschen zwischen binär und triolisch hin und her. Und ja, das ist es im Grunde genommen. So, was hast du beizutragen,
Herr Reinhardt? Das ist natürlich so die mitberühmteste, ikonischste Bassline von McCartney, ne? Und das ist halt so ein klassisches Weniger ist mehr Beispiel, weil die eigentlich total simpel ist, besteht aus erstaunlich wenigen Tönen, ne? Das Geheimnis ist dann eher so Timing, so ganz kleine Atempausen auch wieder, also Tonlänge hatte ich gerade schon gesagt und vor allem auch das Zusammenspiel mit Ringo finde ich halt, ne, wie sich das halt ergänzt so, ne, und dass das natürlich eh immer so hatten wir letztes Mal auch beim Band-Ding gesagt, das ist ja bei den Beatles definitiv so, da die Summe ist mehr als die Einzelteile so, ne, da sitzt die Magie, ne. Und eigentlich wäre das auch so eine Basslinie für die nächste Practice-Session, weil wenn man sich das hier anguckt mit dem ist das am Ende nicht mehr als ein Moll-Dreiklang. Du spielst den Grundton, slidest hoch zu deiner Quinte, spielst die Moll-Terz, dann aber über der Oktave, dann die Oktave und wieder runter. Das ist halt wirklich nur ein D-Moll-Dreiklang, aber sehr kreativ und innovativ auch eingesetzt dann am Ende. Ne? Ja, da kommen natürlich die das macht halt, also Kontrast lebt der Song auf jeden Fall. Auch von, aber auch so die Sachen, die eigentlich einfach aussehen mit Achteln, ne? Auch das versuche ich mit meinen Schülern immer, habe ich jetzt auch in den letzten Practice-Sessions mal gehabt. Also einfach nur einen Ton achteln und achteln kann ja ein Unterschied sein. Und was man total krass hört bei Paul McCartney ist, dass der in diesem Teil, wo man dann so lange das D durchachtelt, dass er dann immer spielt. Also, dass da immer ein Ton Staccato ist, immer auf der 1 und auf der 3. Und wenn man da einfach nur durchachteln würde, hätte man, das ergänzt sich natürlich auch wieder mit dem Schlagzeug und so. Und wenn man da einfach nur geradeaus die Achtel spielt, hat das halt ein komplett anderes Feeling. So, ne? Genau, dann gibt's, das haben wir jetzt nicht im Hörbeispiel, aber am Ende des Songs im Outro ist das auch nochmal, dass man die ganze Zeit eigentlich nur D spielt.
Ja.
Und dann macht er aber immer solche. Am Anfang ist das so als Sprenkel immer mal rein und irgendwann eskaliert er halt durch und macht immer so einen Chromatic Approach vom Cis aufs D hoch die ganze Zeit als Sechzehntel so, ne? Und das so von diesem Glitzerstaub kommt dann immer noch mehr auch in diese Basslinie natürlich mit dem wie geht der? Diese hohen Dinger. Und das ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Das ist auch eigentlich wieder nicht kompliziert. Aber klingt einfach großartig. Ne? Also unfassbare Linie. Da ist aber auch schön, die kann auch ein Anfängerschüler immer relativ schnell natürlich nicht in dieser Tiefe und so spielen. Und das macht einfach total Spaß. Schöne Nummer. Ja.
Mit dem Chromatischen habe ich gerade an einen Bassisten, den wir wohl demnächst hier featuren werden, gedacht. Und dieses Hin- und Her-Sliden auf der Wortsilbe Colors. Eine Fährte ist gelegt. Wie sagt man so schön? Good times ahead, ne? Also da Ich bin gestern richtig eingestiegen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet.
Aha, ja, ich bin auf die Snippets gespannt.
Ja, die sind noch nicht fertig. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist unmöglich.
Das ist unmöglich. Ja, das. Aber wenn du mir die Sachen erst 2 Wochen vorher gibst, kann ich die nicht spielen.
Ja,
zumal ich dann da wahrscheinlich im Urlaub bin, wenn wir das in der zweiten Ferienhälfte machen.
Aber dann hast du ja genug Zeit. Nee, spannend. Also ich muss sagen, von den Sachen, die wir bisher aufgenommen haben, war Beatles für mich am schwierigsten, weil ich nicht so einen Bezug dazu habe, drummingmäßig nicht. Und so weil es nicht so, ich sag jetzt mal, Schlagzeugmäßig gespielt ist. Also Taxman und Come Together schon. Das andere ja eher so, das Schlagzeug spielt vor allem eine sehr begleitende Rolle. Ne? Also da ist jetzt nicht so, das ist jetzt der Drumpart von, und es ist immer sehr zurückgelehnt, und dann ist es ja vom Sound oft auch so, dass du manchmal wirklich nicht weißt, war das jetzt ein Snare, war das ein Tambourin? Hat der, oder da auch hier in dem With a Little Help, wo ich höre dann Backbeat, ne? Aber den höre ich vor allem im gesamten Mix, sobald ich aber die Drums irgendwie mit so einem AI-Tool alleine höre ich die 2 und die 4 da im Refrain und denke so, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, ob das eine Snare war oder vielleicht einfach eine lautere Hi-Hat oder so, ne? Also das fiel mir schon am schwersten, und dann sozusagen auch so die Last auf den Schultern dieser Legacy natürlich, ne? Weil natürlich, was habe ich zu Beginn gesagt, die Lebensleistung von Ringo Starr natürlich auch darin bestanden hat, Paul McCartney auszuhalten, aber trotzdem, es hat ja so historisch betrachtet ganz, ganz viel von dem Material, was wir heute total schätzen und lieben, hat sich da ja öfter auch mal angelehnt, ne? Und der Einfluss, den die Beatles auf aktuelle Pop- und Rockmusik genommen haben, so den kann man wahrscheinlich gar nicht hoch genug ansetzen. So,
nee. Ne?
Und dementsprechend ist das total toll. Ich habe ja, ich glaube, anders als du, ja sogar schon Beatle live gesehen. Eben besagten Paul McCartney beim Taylor Hawkins Tribute Konzert, und eine sehr ansprechende, wie sagt man denn, eine Beatles-Version von Helter Skelter. Genau, ich war Zeitzeuge. Fand ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Fand ich sehr cool. Vor allem auch, Paul hat auch einen klassischen Paul gemacht. Ich weiß nicht, ich habe das bestimmt auch erzählt damals, ne? Das war ja alles so perfekt, alles organisiert. Paul McCartney betritt die Bühne so. Auf einmal sitzt da kein Drummer. Und wenn es etwas gab, wo es keinen Mangel gab, dann an diversen Drummern irgendwie an dem Abend so, ne? Und dann steht er da und du siehst ihm im Gesicht an, boah, er ist jetzt richtig angefressen, dass der da jetzt mal eine Minute wartet.
Tja.
Und sagt dann auch so ins Mikrofon, irgendwie so nach dem Motto, also ich dachte schon, dass wir einen Schlagzeuger hätten hier für das Stück irgendwie so. Und dann kam irgendwann Oma Hakim mit einem verschwitzten Lächeln und setzte sich an die Schießbude.
Hatte sich gerade mit einem der 100 Kollegen, die da waren, Backstage verquatscht.
War auf Toilette, oder der Stage Manager hat vergessen, irgendwie auf den Knopf zu drücken oder so. Das war ja wirklich, das war ja logistisch komplett verrückt. Wie die das aufgezogen haben mit den ganzen, also die haben ja jedes Mal auch ein anderes Drumset da reingerollt, also Drummer und Drumset so, ne, und dann ich glaube, ich habe 13 unterschiedliche Drumkits an dem Tag gezählt oder 14. Also logistisch schon nicht ganz ohne wahrscheinlich, genau, aber die Performance war super, und es war natürlich trotzdem auch nochmal ein krasses Erlebnis für mich, einen Beatle nochmal live zu sehen, so, ne? Das ist schon ein Ding, ne?
Ja. So. Genau. Ja, ich fand auf jeden Fall gerade interessant, ich habe die Hörbeispiele jetzt hier live relativ leise dann immer auf dem Ohr. In der Folge ist das ja immer cool, aber ich gucke mir die jetzt auf jeden Fall, unsere 4 Snippets auch nochmal an, und die Patreons, wie gesagt, patreon.com/hauptsache-grooved, wer da Unterstützer wird, der kann sich die natürlich da auch angucken. Diesmal laden wir sie auch direkt mit hoch. Und genau, da sag ich so, genau. Ja, ich gucke mir die jetzt auf jeden Fall auch nochmal an, weil das ist ja immer witzig, auch dieser mit ein bisschen Abstand.
Du gehst ja klar.
Ich bin an dem Tag auch da rausgegangen und hab gedacht, oh mein Gott, das hätten wir uns doch total sparen können, diese Beatles-Folge, so, ne, mit diesem Gefühl, so, oh mein Gott, irgendwie, das kann man überhaupt nicht der Öffentlichkeit zeigen. Und dass das aber so 80-20 war, haben wir hier ja auch schon gesagt. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand denke ich irgendwie, okay, komm, der Wille zählt.
Ja, nee, das ist schon, schon passt schon.
Ja.
Passt schon. Bin mal gespannt, wie viel Hate wir kriegen, aber gut. Haters gonna hate, oder wie war das noch?
Ja,
cool, super. Dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Oder hast du noch was zu sagen? Musst du noch was loswerden zum Thema Beatles? Also ich habe Ringo Starr All-Star Band habe ich schon angesprochen, und auch da, ne, also Ringo Starr ist so einer von den drei Menschen auf diesem Planeten, die sich das wahrscheinlich erlauben dürfen. Ich erinnere mich, ich habe so eine DVD tatsächlich davon. Da hatten die als Gastmusiker unter anderem Steve Lukather dabei und haben auch so zwei, drei Toto-Songs gespielt. Und Greg Bissonette hat halt mitgespielt, also sie haben mit zwei Drumkits gespielt. Und Ringo hat dann Drums gespielt und auch so gesungen. Und Africa war irgendwie ganz cool, weil er so Ringo-mäßig gespielt hat. Und bei Rosanna dachte ich dann, das darf auch wirklich nur Ringo Starr. Könnt ihr bei YouTube sehen. Also ich glaube, es ist der einzige Drummer, der das darf, ohne den Hate der Community auf sich zu ziehen. Also naja. Da siehst du dann, der Greg spielt irgendwie das, ne, den delikaten Halftime-Shuffle mit, genauso wie es sein soll. Und Ringo spielt halt darüber irgendwie so ein Achtel-Ding. Also den kleinsten gemeinsamen Nenner im Sinne von irgendwie sowas in der Art, so.
Interessant.
Genau. Aber, ja.
Genau. Aber wo du jetzt auch gerade sagtest, hier mit, Paul, musste ertragen werden. Ich weiß nicht, wie es war und wie die Interna waren, aber der hat ja jetzt mit, wie alt ist er jetzt, 80 oder was? Hat er ja jetzt ganz kürzlich nochmal ein neues Album rausgebracht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du da mal reingehört hast, aber ist das nicht erschreckend, wie frisch das klingt? Also was
ja,
der Typ
noch macht am Schlagzeug erstmal, ne? das kann ja nicht ganz mistig sein.
Ja, aber
ja klar.
Aber
ja.
Aber trotzdem, also Hut ab vor dieser Lebensleistung einfach auch.
Ja,
ne? Und auch in dem hier Storyteller-Buch von Dave Grohl kommt er ja auch vor, dass die befreundet sind und dass Paul dann mal zum Abendessen kommt und dann plötzlich mit der Tochter im Flur sitzt und der Klavierunterricht gibt und so. Ne? Das ist ja so geile Geschichten auch bei.
Viel besser war ja dieser erste Besuch, der komplett hilarious. Ich muss das aber erzählen. Es ist so lustig. Man muss es sich einfach mal vorstellen. Dave Grohl sagt von sich wirklich ein krasser Beatles-Fan der ersten Stunde zu sein, weil es einfach auch immer zu Hause lief und so. Die Eltern haben super viel gehört und so. Also das heißt, das ist schon krass an sich. Und dann ist eins so von den großen musikalischen Uhren besucht dich zu Hause, weil sie halt in der Nachbarschaft wohnen und so. Blablabla. Und er hat ja bekanntlich einige Töchter. Und die kürzeste, die lernt gerade Klavier. Und dann sind sie sich am Verabschieden und im Flur steht irgendwie so ein Klavier. Und genau, und dann spielt Paul McCartney noch so ein, zwei Songs so im Fall. Und dann kommt irgendwie die Kleinste, so mit sechs oder so. Und da lag irgendwie noch so eine, die haben da immer so das Trinkgeld für Pizzaboten oder so, liegt da, steht auch ein Klavierdings drauf und schmeißt irgendwie so ein zwei oder weiß ich nicht was Dollarstück so rein, so als Trinkgeld für Paul McCartney.
Ja, der Mann muss auch irgendwo von leben, oder?
Das ist so, ich glaube, das ist der Moment, wenn du, also das kannst du ja gar nicht nochmal so erleben, also sowas gibt's ja nicht so, ne? Also der Humor in dieser Situation ist einfach, das ist der Wahnsinn. Also witzig. Ja. Ist das, ich habe das gehört, also ich habe einfach laut losgelacht. Ich habe es beim Lesen schon, musste ich wirklich laut lachen bei dieser Vorstellung. Paul McCartney spielt Klavier und so ein kleines Kind, was noch nicht checkt, wer Paul McCartney eigentlich ist.
Ja.
Und schmeißt dann da so ein 2-Dollar-Ding irgendwie als Trinkgeld in die Schüssel. Großartig. Ja, ihr Lieben, dann.
Ja, gebt uns wieder Feedback, wie es euch gefallen hat, was eure Beatles-Lieblingsstücke sind, die es nicht in diese Folge geschafft haben. Und dann war es das für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg oder Inspiration von den Beatles mitnehmen konntest, dann abonnier uns doch und empfiehl uns weiter. Und unterstützen könnt ihr uns, wie gesagt, mit ganz kleinem Euro im Monat auf patreon.com/hauptsache-grooved. Und da seht ihr auch die Folgen immer als Video und unter anderem auch natürlich die heutigen Beispiele, die Dustin und ich eingetrommelt und eingebasst haben. Danke an alle, die uns da unterstützen und bis zum nächsten Mal. Und ja.
Ja, Hauptsache grooved. We'll be right back.